damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Lieblingspodcast zum Thema naturnahes Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz, habe mir heute kompetente Unterstützung geholt. Der Nils ist wieder dabei. Einen großen Applaus für Nils. Hallo Nils, willkommen zurück.
Ja, danke sehr. Ich habe gesehen, du hast einen brauchbaren Ersatz für mich gefunden.
Ich dachte, du wolltest sagen, eine brauchbare Folge aufgenommen.
Ich habe ein Foto gesehen mit einer Pflanze und einem Hut.
Ja, war sehr unterhaltsam. Also endlich mal keine Widerworte im Podcast. Vielleicht machen wir jetzt alle zwei Wochen mal einen Franz-Podcast mit Franz und dem Hut auf der Pflanze. Heute aber, ich möchte hier direkt eigentlich zum Thema überleiten, denn wir haben viel vor uns. Viele, viele spannende Punkte warten auf uns, denn heute möchten wir über nützliche Unkräuter reden. Eigentlich Unkraut ja gar nicht so unser Begriff, aber ich finde, heute passt eigentlich ganz gut, weil es so den Gegensatz eigentlich zeigt. Und am Ende werdet ihr rausgehen und sagen, ja, eigentlich Unkraut, naja, gibt's das überhaupt? Ich weiß ja nicht. Deshalb, eigentlich sagen wir Beikraut. Heute, vielleicht würde uns ein oder andere Mal das Wort Unkraut über die Lippen kommen. Worum geht's eigentlich? Du darfst sofort. Worum geht's eigentlich? Wir möchten euch jeder 5 nützliche Unkräuter vorstellen und dann so ein bisschen sagen, okay, wie könnt ihr euch in eurem Garten helfen, was sind deren positiven Eigenschaften und warum solltet ihr die vielleicht in eurem Garten dann doch mal stehen lassen, statt sie irgendwie abzurupfen, zu verdammen oder zu versuchen, aus dem Garten zu vertreiben.
Sehr gut. Ich bin gespannt, was du für Unkräuter hast und ich bin gespannt, wie du auf meine Unkräuter reagierst. Ich möchte vorher aber noch etwas anbringen, was wir vor 1,5 Monaten in einer Folge mal angesprochen hatten. Das war in der Folge zu den 17 Tricks für den Naturgarten. Da haben wir nämlich am Anfang der Folge darüber berichtet, dass wir ja einen CO2-Tracker am Laufen haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn jemand bei uns im Shop Pflanzenkohle erwirbt und diese Pflanzenkohle dann in den Boden bringt, dann kann man quasi nachkalkulieren, wie viel CO2 wurde durch Herstellung, Transport und sowas ausgestoßen und wie viel CO2 wird durch die Kohle in den Boden gespeichert, in dem Boden gespeichert. Und unsere Kampagne, da hatten wir ja jetzt vor ein paar Wochen dazu aufgerufen, dass man bei uns Pflanzenkohle erwerben kann, ist jetzt vorbei. Und deswegen ein kleines Fazit auch bezüglich dessen, was wir nun an CO2 in die Böden gemeinsam gebracht haben. Und wir haben angefangen mit 18.000 Kilogramm CO2, da so viel hatten wir bis dahin in die Böden gebracht. Was glaubst du, was in den letzten 1,5 Monaten so passiert, noch dazugekommen ist?
Wenn wir die 20.000 geknackt haben, das ist doch schon ein schöner Meilenstein.
Wir sind ziemlich genau auf 24.000 Kilo CO2 gekommen. Schön. Das heißt, 6 Tonnen CO2 sind durch auch euch in die Böden gekommen und damit nicht mehr in der Atmosphäre. Das ist natürlich nicht gut greifbar. Jetzt habe ich versucht, das mal durch irgendwas greifbarer zu machen und sehr, sehr offensichtlich liegt da natürlich, dass man das in Autokilometer umrechnet. Das sind etwa 50.000 Autokilometer. Das ist eine Strecke. Wenn man die zurücklegt, könnte man 61 Mal zur ISS und zurückreisen.
Das ist verrückt. Also das ist schon wirklich krass, wenn man das mal so in Autokilometer hört. Deshalb Pflanzenkohle. Übrigens, das gilt ja bei uns für alle Produkte, ne? Wir haben auch in unserem Dünger Pflanzenkohle drin. Also das ist nicht nur die reine Kohle, oder?
Nee, das kommt alles mit rein. Das ist so ein ganz kompliziertes Sheet, was im Hintergrund läuft. Sogar in der Pflanzerde ist ja auch ein bisschen Kohle mit drin.
Ach, da brauchst du jetzt gar nicht hier mit den Rechnungen. Mathe wollen wir heute nicht machen. Aber super, dass du Zahlen mitgebracht hast. Und wir werden euch natürlich auch regelmäßig da auf dem Laufenden halten. Also wie sich das weiterentwickelt, geben wir dann, weiß nicht, in einem Monat oder so nochmal ein Update.
Genau. Nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Daumen hoch von uns. So, jetzt starten wir bei Ihnen in unser Thema rein. Denn wir haben viel zu tun. 10. Wenn wir keine Doppelungen haben, 10 spannende Pflanzen warten auf euch. Und ich würde einfach mal anfangen. Und ich habe immer so ein kleines Intro für meine Pflanzen vorbereitet. Ich sag dir mal so ein paar Stats. Ne? Ihr kennt das ja vielleicht von den alten Quartettkarten, da hatte man immer so Stats. Und wenn ich jetzt über meine Pflanze rede, möchte ich dir mal ein paar vorlesen. Und zwar, meine Pflanze bietet Nektar und Pollen für 87 Wildbienenarten. Davon sind 10 auf diese Pflanze spezialisiert. 62 Schmetterlingsarten, 20 Raupen, 43 Schwebfliegen und 6 Käfer. Klingt viel, oder?
Das klingt bedeutend viel, ja. Das ist mehr, als ich
aufzählen könnte.
Und auf meinem Balkon auch an einem Tag sehen würde.
Ja. Ist natürlich jetzt schwer, aber wenn du einen Tipp abgeben würdest, was ist das für eine Pflanze?
Ich würde mal vermuten, es könnte sich um die Brennnessel handeln.
Es ist nicht die Brennnessel.
Ne? Ach was.
Es ist natürlich nicht die Brennnessel, also die Brennnessel dann doch eher was nur für Schmetterlinge. Die hier ja ein wahrer Allrounder, also für super viele. Es ist die Distel.
Ach, okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Gesamtanzahl der Pflanzen auf 9 reduziert. Die habe ich nämlich auch im Repertoire.
Und dann konntest du es nicht sagen. Ich bin enttäuscht. Genau, fangen wir mal mit der Distel an. Und das, was ich jetzt erzählt habe, ist ja vor allen Dingen, dass sie sehr gut für Nützlinge ist. Dann sage ich mal das und vielleicht hast du ja noch ein paar andere Vorteile von ihr. Also, die Distel, um genau zu sein, habe ich mich jetzt auf die Acker-Kratz-Distel bezogen. Aber es gibt ja natürlich noch mehr Arten, die vor allen Dingen für Bestäuber zum Beispiel sehr gut sind. Also ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt, gerade wenn so Pflanzen, wenn Insekten spezialisiert sind auf Pflanzen, dann ist es immer besonders spannend, wenn man sie in den Garten holt. Ich habe mir mal als Vergleich, hatte ich glaube ich Löwenzahn geguckt, der ist nur für 2 Schmetterlingsarten oder einen interessant. Hier sind wir schon bei 62. Und deshalb finde ich es im Garten besonders wichtig und spannend, und das haben wir auch bei uns gemacht, dass man Disteln, die müssen ja nicht unbedingt im Beet stehen, ne? Also der Garten ist ja meist mehr als nur das reine Beet, sondern dass man sie außenrum stehen lässt. Gerade wenn man irgendwie eine Wiese oder so hat und sagt, oh, hier die Disteln, der Nils hat ja immer mit einem weinenden Auge hat er erzählt, wie er Disteln hacken musste. Da weißt du ja, dass die ein sehr tiefes Wurzelsystem haben und die wirklich schwer sind, dauerhaft irgendwie loszuwerden. Deshalb Disteln ruhig mal stehen lassen. Die sind auch schön, sie pieken halt nur, ne? Das kann ein bisschen fies sein, aber wenn man nicht dran geht, ist das ja nicht schlimm. Also die Distel, eine super spannende Pflanze für viele Nützlinge und gerade für Bestäuberinsekten zum Beispiel.
Ja, schönes Beispiel. Dieser unangenehme Effekt, dass sie pieken, das kommt ja vor allem dann zum Tragen, wenn die noch relativ jung sind, wenn sie klein sind, wenn man sie nicht sieht und dann barfuß da drauf tritt. Wenn da jetzt so eine Distel wächst, die schon 30, 40 Zentimeter hoch ist, die sieht man ja, da läuft man nicht so gut rein. Und, du hast es gesagt, die Blüten sind recht ästhetisch sogar. Das heißt, sie fallen auch auf und man sieht es da auch an einigen Ecken immer wieder brummen und summen. Die Distel hat aber noch ein paar andere Vorteile. Und zwar kann man sie auch essen.
Ja.
Man kann die Blüten essen, man kann die Knospen essen, man kann sogar die Stängel essen, heißt es. Habe ich alles nicht ausprobiert, aber eine Sache habe ich ausprobiert. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Doch, genau, die Sachen habe ich nicht ausprobiert. Eine Sache habe ich aber ausprobiert und das war die Wurzeln. Man kann die Distelwurzeln, die sind ja so stark und tief wurzelnd, man kann die essen. Und die sollen sehr stärkehaltig sein. Das ist so ein kleiner Survival-Tipp, weil es Disteln fast überall gibt, zumindest hier in den Regionen. Und ja, dann hat man quasi eine Quelle, mit der man sich am Überleben halten kann, in welchen Situationen auch immer man das brauchen kann. Jedenfalls habe ich das dann mal auf dieser einen Farm, wo ich den ganzen Tag Disteln hacken musste, habe ich mir einfach mal ein paar von den Wurzeln mit ausgehackt. Und da gab es auch richtig große, dicke Disteln. Die Artischocke ist ja auch eine Distel. Und ähnlich groß wie eine Artischocke können auch diese Wilddisteln werden. Jedenfalls diese Wurzeln, die kann man dann ähnlich wie Schwarzwurzeln, kann man die kochen und die schmecken auch ähnlich wie Schwarzwurzeln. Wenn die etwas holziger werden, dann schmecken sie nicht mehr so gut, aber gerade wenn die noch so biegsam sind, ist es zumindest mal einen Versuch wert, das Ganze auszuprobieren.
Ich muss immer sagen, ich bin immer die sind essbar, finde ich super, aber ich bin da nie so, dass ich sage, boah, das catcht mich irgendwie bei so Pflanzen, weil ich sage, okay, ich baue ja viele Kulturen in meinem Garten an, mit dem Ziel, sie zu essen. Kürbisse, Salat, keine Ahnung was. Und diese Pflanzen sind halt super da drin, dass sie irgendwelche Lebensmittel für mich produzieren, aber halt schlecht in irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Also zum Beispiel, dass sie meinen Boden verbessern zum Beispiel. Und da sage ich immer, da kommen eigentlich hier so Beikräuter zum Einsatz, die dann dafür sorgen, dass mein Boden verbessert wird, dass Nützlinge angezogen werden. Und wenn ich die dann auch noch esse, dann denke ich mir, ja, ist aber cool, wenn die das können und ich habe auch eine Pflanze mitgebracht, die extra dafür da ist, aber ich denke immer, boah, eigentlich sind die ja viel besser in anderen Sachen und dafür sollte ich sie dann vielleicht auch nutzen, deshalb habe ich mir das bei der Distel gar nicht aufgeschrieben. Ich habe aber noch einen Punkt und zwar, wenn die Distel mal verblüht ist, dann bietet sie ja immer noch Nahrung für, besonders für Vögel. Es gibt ja einen Vogel, der sogar danach benannt ist. Ich weiß nicht, ob du den Distelfink kennst.
Nein.
Den Stieglitz hast du bestimmt schon mal gesehen.
Ja, dann schon.
Gibt es sehr viele. Man sieht, die fliegen auch an die Disteln und picken dann die Samen am Ende daraus. Also wirklich ein Tausendsasser. Und die Distel bildet ja auch eine Pfahlwurzel aus. Ne? Du hast ja gesagt, du musst sie aushacken. Und da hast du wahrscheinlich gesehen, dass es sehr dicke Wurzeln sind. Und man könnte da eigentlich den ganzen Tag verbringen, nur um eine so Distel auszuhacken, indem man den Wurzeln folgt. Und das ist ja natürlich immer ein Vorteil für meinen Boden. Wenn ich so große, tiefe Wurzeln habe, dann wird der Boden aufgelockert. Wenn die Pflanze dann mal abstirbt, gut, ist bei der Distel nicht ganz so einfach, aber wenn sie dann mal abstirbt, verrottet sie in diesen Gängen, die Gänge bleiben über und dann können Würmer dadurch, andere Pflanzen können dadurch wurzeln und ist eigentlich nur positiv für meinen Boden.
Eine richtige Pionierpflanze, könnte man fast sagen. Ne?
Wie es bei den meisten Unkräutern ja so ist. Ne? Also das haben wir ja schon schon öfter besprochen, dass die wachsen eben in meinem Garten, weil es Pionierpflanzen sind und da eben einfach karger Boden oft ist, weil viele Leute eben doch nicht mulchen, deshalb oft diese Pflanzen antreffen.
Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass du gesagt hast, dass ja die Nahrungsmittelpflanzen, die wir anpflanzen, die sind ja richtig, die bieten richtig große Früchte an, richtig große Erträge. Und ich finde gerade diese Beikräuter, Unkräuter, da sieht man, wie Pflanzen aussehen, die man essen kann, die aber nicht dahin gezüchtet wurden, dass man möglichst viel davon essen kann. Also es hört sich jetzt zwar sehr schön an mit diesen Distelwurzeln, aber ich habe da schon sehr viel gegraben und die sind dann auch recht dünn. Also so einen kleinen Finger hat man da manchmal. Und wie, gerade wenn die zu holzig sind, dann kannst du sie wieder vergessen. Das heißt, du musst da viele aussortieren. Du musst da echt viel arbeiten, um recht wenig rauszubekommen. Und das verdeutlicht nochmal, wie eigentlich jetzt auch vor vielen Jahrhunderten oder vor Jahrtausenden sogar, wie da die Nahrungsmittelpflanzen noch ausgesehen haben müssen. Also da gibt es ja auch diese Beispiele, wo irgendwelche alten Sorten, die halt ganz kleine, verkrüppelte, schrumpelige Früchte haben. Oder wie war das, die ersten Tomaten, die quasi so groß waren wie Beeren oder Kirschen so ungefähr. Ja, was wir doch für eine schmackhafte Welt haben, in der wir eben große Früchte und ja, großes Gemüse erwirtschaften können.
Aber manchmal ist es ja ganz nett, wenn man so was vom Wegesrand snacken kann in seinem Garten.
Ganz genau.
Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich mal sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Und du hast ja gesagt, du hast auch die Distel, okay. Trotzdem darfst du jetzt mit meiner Erlaubnis die nächste Pflanze verkünden.
Danke sehr. Die nächste Pflanze, die ist etwas, was dir, glaube ich, auch ganz entgegenkommt. Kennst du den Begriff Muckefuck?
Kenn ich, ja. Kaffee.
Richtig. Aber nicht irgendein Kaffee, sondern?
So Löwenzahnwurzeln kann man es, glaube ich, draus machen.
Sehr gut, ganz genau. Muckefuck ist eigentlich, beschreibt das eine Anzahl von falschen Kaffeesorten. Also Kaffee, der aus nicht Kaffee besteht, sondern aus anderen Sachen. Kommt eigentlich aus dem Französischen Mocafon, falscher Kaffee. Und das soll wohl 1870 bei der Rheinlandbesetzung mit eingedeutscht worden sein. Jedenfalls, du hast meine Überleitung schon erkannt, es geht um den Löwenzahn. Man kann nämlich aus diesem Löwenzahn, der ja auch sehr häufig in ganz vielen Gärten auftritt, auch gerne auf Wiesen zum Beispiel, kann man nämlich aus den Wurzeln diesen Muckefuck machen, also sich eigenen Kaffee selber herstellen.
Hier muss ich ganz kurz sagen, ich habe eben gesagt, ich finde das eigentlich so essbare Sachen, und beim Löwenzahn kann man auch oben die Blüte essen, habe ich früher auch viel. Aber hier finde ich natürlich, es ist so eine Nische, wo man keine Pflanzen für anbaut. Ne? Also ich baue ja keinen Kaffee bei mir an. Und dann könnte ich sowas halt nutzen, weil ich es einfach in meinem Garten auch nicht anbaue.
Ja, ich wusste, mit dem Kaffee kriege ich es nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt das als Alternative für mich zu einem guten Kaffee sehen würde, aber ich glaube, wir wissen beide, was ich meine. Ja.
Ja, es hat auch einige von den Features, weswegen man Kaffee zu sich nimmt, nicht. Es ist nämlich koffeinfrei. Also es ist nur für den Geschmack. Wie man das macht, man hackt die Wurzeln klein, man röstet sie an, also die werden wirklich wie Kaffee geröstet, dann gemahlen und dann aufgegossen. Und das soll wohl so einen ähnlich bitteren Geschmack wie Kaffee haben. Für diejenigen, die Kaffee mögen und ja gut, den Koffeinbeieffekt nicht haben möchten, ist sowas natürlich eine sehr schöne Alternative. Er freut sich auch zunehmend der Beliebtheit. Hier die Löwenzahnwurzeln, also diesen Muckefuck aus Löwenzahnwurzeln, kann man sich auch in einigen Bioläden und sowas kaufen.
Wäre ja mal vielleicht was, um es selber auszuprobieren. Ne? Ist ja nicht so kompliziert, und Löwenzahn findet man eigentlich überall. Hat der Löwenzahn für meinen Garten, ich habe ihn übrigens nicht als Pflanze dabei, hat er noch einen anderen Vorteil, außer dass ich ihn futtern kann?
Genau, also er hat auch wieder einen Vorteil für Insekten. Was hatte ich mir aufgeschrieben? Über 70 Wildbienenarten und Schwebfliegen und über 60 verschiedene Schmetterlinge können an dem Löwenzahn irgendetwas abgewinnen. Sei es jetzt zum Beispiel der Nektar, den sie davon futtern. Du hast gesagt, man kann auch Blüten und sowas essen, man kann die Blätter davon essen. Wurzeln haben wir ja auch schon besprochen. Generell bei vielen Wildkräutern und auch hier beim Löwenzahn werden dem viele gesundheitsförderliche Effekte nachgesagt, beziehungsweise teilweise auch belegt. Also hier wird jetzt gesagt, dass Löwenzahn zum Beispiel auch sehr viel Vitamin C enthält, also wieder irgendeinen gesundheitsförderlichen Effekt hat. Und Löwenzahn kann man auch für etwas verwenden, was jetzt nicht direkt mit der Nahrungsaufnahme von Menschen zu tun hat, sondern von Tieren. Also Tiere essen Löwenzahn sehr gerne. Das ganz typische Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt stimmt, ich habe es in meiner Jugend nicht wirklich erlebt, aber dass Kaninchen unglaublich gerne Löwenzahn essen. Also meiner Erfahrung nach haben die alles gefressen, die haben auch die Wiese daneben gefressen. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, meine Oma hatte mir nämlich erzählt, dass sie in ihrer Jugend, beziehungsweise ihr Vater, hat Kaninchen angefangen zu halten. Und da mussten die Kinder, also meine Oma und die ganzen Geschwister, immer Löwenzahn stechen gehen, damit die Kaninchen was zu fressen haben.
Ist wahrscheinlich so, ne, die essen auch die anderen Sachen, aber Löwenzahn schmeckt dann doch noch ein bisschen besser. Mhm. Und dann nehmen sie den dann doch, vor allem wenn die Kinder dann freiwillig Löwenzahn stechen gehen.
Ich würde auch lieber den Löwenzahn essen als die Wiese daneben.
Hey, warum die Kaninchen dann nicht, ne? Gut, sehr interessant. Also du gehst mit den Klassikern, sehe ich schon. Mhm. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Machen wir mal weiter mit meinem nächsten. Und meine nächste Pflanze oder Arten aus der Familie dieser Pflanze waren mal prähistorische Giganten. Also die wurden so groß wie Bäume.
Ist das eine Hühnerpflanze?
Eine Hühnerpflanze?
Ja, weil die Vorfahren von Hühnern sind Dinosaurier.
Nee, es geht schon um Pflanzen. Vor 300 Millionen Jahren waren Pflanzen aus dieser Familie groß wie Bäume. Heute findet man sie immer noch im Garten und ich finde, sie erinnern auch immer noch so ein bisschen an die an diese Dinosaurierzeit. Ich frage dich jetzt diesmal nicht. Es geht um den Ackerschachtelhalm. Hast du sicherlich auch schon mal gehört?
Ich hätte sehr falsch geraten.
Oh, was hättest du geraten?
Moos. Vielleicht gab es mal so Riesenmoos und das sieht ja schon sehr prähistorisch aus.
Nee, Moos hatten wir ja auch schon mal sogar eine ganze Folge zu, erinnere ich mich.
Richtig, die hieß erst noch ohne Moos nichts los.
Ja, das war nicht so catchy. Genau, und warum ist der Ackerschachtelhalm so spannend für meinen Garten? Ich glaube, jeder hat ihn schon mal in seinem Garten irgendwo gesehen. Wenn nicht, googelt mal, guckt euch Bilder und denkt ihr, ach ja, den habe ich doch schon mal gesehen. Auch hier, ähnlich wie bei der Distel eben, reichen die Wurzeln bis zu 1,60 Meter tief. Also wirklich, wenn man überlegt, gerade mal ein Loch, was 1,60 Meter tief ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so tief, weil man selber ja vielleicht auch über 1,60 Meter groß ist. Aber wenn man mal so ein tiefes Loch gebuddelt hat, dann merkt man schon, da unten ist zum einen nicht mehr so viel los und zum anderen ist es wirklich, wirklich tief. Und hier kommt das Gleiche zum Tragen wie bei der Distel, was ich eben erzählt habe. Ne? Die Wurzeln verrotten irgendwann, dann wurzeln andere Pflanzen durch, Tiere können dadurch kriechen und in tiefere Bodenschichten gelangen. Und das ist ja besonders auf benachteiligten Böden und auf schweren Böden wichtig. Und was natürlich auch noch sehr spannend ist, wenn diese Pflanze noch lebt, dann, sie hat ja die Wurzeln da unten nicht irgendwie zum Spaß, sondern auch, um Nährstoffe zum Beispiel aufzunehmen. Das heißt, sie zieht Nährstoffe aus tiefen Bodenregionen und holt sie oben nach oben und baut sie in ihr Blattwerk zum Beispiel ein. Und dann können wir natürlich diese Pflanze abmulchen und haben dann die Nährstoffe, die vorher ganz, ganz tief im Boden waren, wo viele von unseren normalen Kulturpflanzen gar nicht drankommen, haben wir an der Oberfläche und durch das Mulchen werden mineralisiert und unsere Gemüsepflanzen zum Beispiel können sie aufnehmen. Ackerschachtelhalm, hat es den auf dem Radar oder war für dich nicht dabei?
Doch, auf dem Radar hatte ich ihn auf jeden Fall, habe auch ein paar interessante Dinge dazu gelesen. Der Begriff für diese Pflanzen, im Englischen heißt das Nutrient Mining, die diese Nährstoffe quasi aus tieferen Bodenschichten nach oben holen. Ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen würde. Nährstoffbergbau. Das klappt nicht ganz. Aber das ist ein unglaublich faszinierendes Konzept. Das gibt es doch auch bei dieser, bei einigen von diesen Permakultur-Mischkulturpflanzen, die gerne mit reingebaut werden. Die eben auch tiefe Wurzeln haben, die dann große Blätter haben, wo wir dann nährstoffreiches Mulchmaterial mit dabei haben. Da soll man nur ein bisschen aufpassen, wenn man wenn man in dem Falle auf einer alten Mülldeponie oder sowas einen Garten hat, die, ich sag mal, nach 3 Meter Bodendicke oder nach 1 Meter Bodendicke anfängt oder sowas, dann sollte man ein bisschen aufpassen mit tiefwurzelnden Pflanzen, weil die dann eben auch andere Sachen damit hochholen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist nicht der Normalfall.
Genau, das gleiche auch bei Schwermetallen, ne? Wenn die akkumulieren, dann eben auch, können auch Schwermetalle zum Beispiel akkumulieren und die könnte ich dann natürlich abtragen oder anders hinbringen. Wahrscheinlich müssen die dann in den Restmüll, wenn ich das weiß. Aber dann weiß man ja meist Bescheid. Hm. Ich habe ja noch eben gesagt, ne, dass diese Arten dieser Schachtelhalme wurden damals baumhoch. Und die sind auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir heute Kohlevorräte haben.
Ach.
Also unsere Kohle, die wir abbauen, besteht zu einem großen Teil eben aus diesen Pflanzen.
Vielleicht doch Nährstoffbergbau, ha?
Nährstoffbergbau,
irgendwie,
ich sag's dir.
Eine Bergbaupflanze. Also einmal baut sie selber und dann wird sie anscheinend zu der Kohle.
Hast du noch Pflanzen für uns?
Ich habe noch eine Pflanze, ja. Wir hatten sie schon eben angesprochen, die Klassiker quasi. Und zwar habe ich die Brennnessel mitgebracht. Aber gar nicht aus dem offensichtlichen Grund. Was ist der offensichtliche Grund, warum man Brennnessel als ein nützliches Unkraut bezeichnen kann?
Also ich nehme sie mir als Beispiel für Schmetterlinge, weil sie eben so viele Schmetterlinge anzieht. Oder eben für Brennnesseljauche. beides, glaube ich, sehr wichtig.
Genau, beides wunderbare Effekte. Mhm. Es gibt ja auch einige Schmetterlingsarten, die sich genau auf die Brennnessel spezialisiert haben. Deswegen hatte ich eben geraten, weil ich hatte da auch im Kopf, dass es da so eine Handvoll oder zwei gibt an Arten, die nur an der Brennnessel gedeihen können.
Wie viele Schmetterlinge sind eine Handvoll für dich?
Handvoll sind 5 und du hattest eben 10 gesagt, deswegen 1 oder 2 Handvoll.
10? Nee, es waren mehr. Es waren 62.
Und die nur auf diese eine Pflanze?
Das waren Wildbienen.
10 spezifische.
Das waren Wildbienen.
Okay. Guck mal, habe ich schon abgeschaltet. Jedenfalls, mit der Brennnessel kann man halt einiges machen, abgesehen davon, dass sie eben auch wieder viel für Wildinsekten tut. Du hast gesagt, man kann Jauche daraus machen. Die Brennnessel hat nämlich den entscheidenden Vorteil, dass sie eine Indikatorpflanze ist. Sie zeigt, wenn ein Boden sehr nährstoffreich ist, denn sie braucht nährstoffhaltige Böden, um gut gedeihen zu können. Das heißt, im Umkehrschluss wissen wir einmal, da wo Brennnesseln wachsen, haben wir nährstoffreichen Boden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen verwilderten Garten wieder aufmöbeln wollen und da irgendwas anbauen wollen, dann können wir die Ecken, wo viele Brennnesseln wachsen, können wir da dann vor allem starkzehrende Pflanzen in den ersten Jahren hinbauen. Und ähnlich wie du es gerade mit dem Ackerschachtelhalm genannt hast, die Brennnessel speichert ja auch viel von dem, was sie eben benötigt, vor allem zum Beispiel Stickstoff, in ihrer Blattmasse. So, und das heißt, wenn wir diese Blattmasse abernten und die dann zum Beispiel in eine Jauche, eine Pflanzenjauche verwandeln, dann können wir diese Nährstoffe wieder mit ausbringen. Die Jauchen haben noch ein paar andere Vorteile. Da sind ja auch noch von diesen Giftstoffen zum Beispiel, die Brennnessel hat, weswegen die auch brennt, wenn man da rankommt. Die sind auch mit in der Jauche mitgelöst und das hat auch einen Effekt, soll auch einen pflanzenschützenden Effekt haben, sage ich mal so, wenn man das eben mit dem Gießwasser ausbringt. Man kann mit der Brennnessel auch noch einiges weiteres machen. Man kann sie auch wieder essen. Also typisches Beispiel ist Brennnesseltee, kennt man vielleicht. Mhm. Ja, soll ja sehr entwässern sein zum Beispiel. Oder Brennnesselspinat, hatte mir auch wieder meine Oma von erzählt, haben die früher wohl recht häufig gefuttert. Salat soll man wohl auch daraus machen können, weil man da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem Pieksen. Weil beim Spinat wird das ja immer durchgekocht und wenn ich das jetzt frisch als Salat esse. Was man auch machen kann, ist, man kann die Pflanze als einen Werkstoff nutzen. Und zwar hat die Brennnessel, wenn du dir so eine Brennnessel, eine großgewachsene mal vorstellst, hast du schon mal versucht, sie auszureißen bzw. sie zu zerreißen?
Ja, also sehr starke Fasern auf jeden Fall im Inneren.
Genau, und das kann man eben nutzen, wenn man die Fasern dann, also die Stängel, die Stiele von den Brennnesseln aberntet, die trocknet und dabei halt weichklopft, dann kann man daraus Schnüre machen und diese Schnüre kann man dann im Garten zum Beispiel verwenden und die verrotten dann nach einer Saison oder sowas. Ja, somit kann man sich quasi seine eigenen Werkstoffe dort anbauen. Ähnlich wie zum Beispiel mit Leinsamen ja auch. Ne? Das ist ja auch Flachs, das hat ja auch sehr starke Fasern. So kann ich zum Beispiel auch die Fasern von der Brennnessel dafür benutzen.
Hm. Genau, also ich glaube, Brennnessel haben wir schon sehr oft unsere Fahne für gehoben, dass man da auf jeden Fall eine kleine Ecke stehen lässt, alleine der Schmetterlinge wegen, auch wenn es gar nicht irgendwie für mich ist, weil ich nichts an Tee davon trinke oder so. Deshalb auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Brennnessel.
Genau. Übrigens, die ist auch sehr unkaputtbar. Ich habe einen Bottich bei mir am Balkon stehen und viele Sachen sind kaputt gegangen über den Winter, aber die Brennnessel, obwohl ich mich nicht drum gekümmert habe, die existiert weiter, die wuchert richtig.
Hast du dich vorher um die Brennnessel gekümmert?
Vorher habe ich mich richtig drum gekümmert. Die hat ein Lausproblem gehabt und sowas. Ich hab
viel durchgemacht, ihr beiden.
Tja, weiß gar nicht, wie schwierig das ist, mit Handarbeit eine Brennnessel zu entlausen. Tja. Eine Sache habe ich noch, und zwar etwas Artverwandtes zur Brennnessel, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber ein sehr spannender Sidefact, die Taubnessel. Mhm. Was ich da sehr spannend fand, das hatte mir damals ein Schulkollege auf dem Heimweg gezeigt vom Wegesrand, hat er nämlich Taubnesseln, hat er gesehen, wie sie blühen, und da kann man die Blüten rausnehmen und an diesen Blüten kann man ganz hinten dran saugen und dann schmeckt man den Nektar von einer Pflanze. Ich hatte vorher noch nie den Nektar von einer Pflanze, außer jetzt in Form von Honig, schmecken können. Und das ist, es ist wirklich nur ganz, ganz wenig. Aber wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, wenn ihr irgendwo Taubnesseln seht, die verzehrbar aussehen, dann könnt ihr das mal machen. Man merkt übrigens, wenn viele Insekten da schon dran waren, die sich den Nektar geschnappt haben, dann ist da eben kein Nektar, dann merkt man eben nichts davon.
Aber auf jeden Fall was für die Hummeln übrig lassen. Also auch unter den Insekten sehr beliebt, die Taubnesseln.
Genau, nicht streitig machen.
Eben, eine ist okay, eine Blüte, mehr vielleicht nicht am Tag. Machen wir weiter. Jetzt komme ich zu einer Pflanze, die ist ein bisschen anders als die, die wir bis jetzt hatten. Deshalb bin ich mir eigentlich sicher oder hoffe, dass du sie nicht mitgebracht hast. Und außer dem Mensch gibt es keine Art auf der Welt, über deren innerliche Variation in der Genomsequenz man so viel weiß wie von dieser Pflanze. Weißt du, kannst du ja schon denken, um was es geht?
Nee, ich hätte jetzt eine Nutzpflanze im Kopf gehabt, aber nein.
Was, welche Nutzpflanze hättest du im Kopf?
Mais.
Nee, ist nicht so. Ist eine Pflanze, die man sehr viel für die Forschung benutzt. Wir haben sie uns auch schon angeguckt. Wir waren ja mal in Jülich im Forschungszentrum und sind da viel auch durch deren Pflanzenforschung durch. Und wenn man mit Pflanzenforschung, gerade in Genetik, in der Genetik, gibt es eigentlich nur eine oder gibt es hauptsächlich eine Pflanze, mit der man arbeitet. Und das ist die Ackerschmalwand.
Ja.
Das schon gehört?
Nein.
Okay. Damals haben wir sie uns angeguckt. Die wird sehr viel in der Forschung benutzt, vor allen Dingen, weil sie sehr kurze Generationszeiten hat. Also ich kann sie sehr schnell wieder nachziehen, habe die nächste Generation, kann weiter testen. Dann ist sie ein Modell für höhere Pflanzen, obwohl sie sehr einfach aufgebaut ist. Also auch das sehr gut für die Forschung, also für die Pflanzenforschung. Sie ist sehr einfach zu kultivieren. Also da gibt es ja auch Pflanzen, die sehr schwer anzubauen sind im Labor. Das ist die Ackerschmalwand gar nicht und ist einfach zu manipulieren. Also ich kann sehr einfach irgendwas an dieser Pflanze ändern und dann gucken, wie die Effekte sind. Und es wird einfach extrem viel an ihr geforscht und sie dient als Modellpflanze für super viel, was man in der Forschung erarbeitet und ist da eigentlich so der heilige Gral unter den Pflanzen. Und im Garten ist es und auch auf dem Feld ist es aber ein Unkraut. Also wenn man es googelt, abseits von der Forschung, findet man eher so, wie kann ich es entfernen? Sowieso, wenn man nach diesen Pflanzen googelt, ist meist der erste Treffer irgendwie, wie kann ich es entfernen aus meinem Garten? Aber hier sehr spannend, diese Pflanze wird auch in oder hauptsächlich in der Pflanzenforschung eingesetzt. Und ich weiß nicht, ob du das ABC-Modell der Blütenentwicklung kennst. Aus dem Bio-Unterricht oder so vielleicht. Also das ist ein Modell, was auch anhand dieser Ackerschmalwand entwickelt wurde. Und da geht es darum, wie mit der Kombination verschiedener Gene sich die einzelnen Blütentypen entwickeln können. Also worum es da jetzt genau geht, ist auch gar nicht wichtig. Es geht nur darum, dass eben das alles anhand dieser Pflanze entdeckt wurde. Dann, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, pflanzliche Reaktionen auf Umweltstress und Klimaveränderungen, also gerade jetzt super aktuell, wie kommen die Pflanzen besser mit Trockenheit klar, was können wir machen, damit Pflanzen besser mit Trockenheit klarkommen, da wird sehr viel mit dieser Pflanze geforscht. Dann Krankheitsresistenz und Pflanzenschutz, auch in dem Bereich, das ist ja gerade für die Landwirtschaft wichtig, also wie kann ich dafür sorgen, dass meine Pflanzen an Standorten besser wachsen und generell grundlegende Prozesse innerhalb der Pflanze, also eine Pflanze, die wirklich im Garten, ich habe jetzt nicht dazu rausgesucht, wie sie mich im Garten unterstützen kann, aber über Umwege sorgt sie eben dafür, dass ich viel mehr über die Pflanzen in meinem Garten herausfinde, weil eben mit dieser Pflanze so viel geforscht werden kann. Sie sieht auch super unscheinbar aus. Also wenn ihr sie seht, ist es sehr langweilig, würde man vielleicht sagen.
Ein Mehrwert, auf den man ja am Anfang gar nicht kommt. Ja? Du hast ja auch einiges mit dem Thema Agrarwissenschaften dich beschäftigt, das ist ja studiert. Hattest du da auch mal Kontakt mit dieser Pflanze?
Ja, also wir haben, da gibt es ja auch bei uns an der Uni, gab es sehr viele Gewächshäuser. Und sobald man irgendwie mit Pflanzenzüchtungen oder Pflanzen ist eher in der Genetik, nicht in der Züchtung oder Grundlagenforschung kommt, da kommst du sofort dahin. Also das ist quasi das Wappentier, die Wappenpflanze von allem, was man da macht. Also es ist sehr präsent in der Forschung, viel präsenter als es vielleicht im Garten oder in der Landwirtschaft selber ist, weil es da halt eher ein Unkraut ist.
Hört sich ein bisschen an wie eine Maus, diese weißen Labormäuse, die auch immer für ganz viele Sachen genutzt werden.
Genau, das ist ein sehr guter Vergleich, quasi die Labormaus der Pflanzenforschung.
Ja, spannend. Muss ich mal darauf achten, ob ich sowas auch auf meinen, oder beziehungsweise jetzt auf meinem Balkon wahrscheinlich nicht, aber in den Gärten, die ich mal besuche, finden kann. Das wird dir dazu einladen, vielleicht da auch mal ein paar Versuche zu machen.
Auf jeden Fall. Also kann man gerne ein bisschen mit rumprobieren. Wen hast du noch? Lass mich raten, du hast ja viele Klassiker mitgebracht. Vielleicht sowas wie Klee oder so noch dabei. Stickstoff.
Nee. Klee sehe ich gar nicht mal als Unkraut an.
Genau.
Vielleicht nochmal, das wollte ich ganz am Anfang eigentlich noch raushauen. Mal ein bisschen zur Definition, was eigentlich ein Unkraut ist. Und wir haben jetzt, du hast es eben schon kurz gesagt, Unkraut. Beziehungsweise wir nennen es oft Beikraut, weil es nicht so negativ klingt. Es wird auch Wildkraut gerne genannt. Und hinter allem steht, laut Duden, Pflanzen, die zwischen angebauten Pflanzen wild wachsen und die Entwicklung der angebauten Pflanzen behindern. Also quasi etwas, das irgendwie einen negativen Effekt auf die Pflanzen hat, die ich eigentlich anbauen möchte.
Also eigentlich kann man sagen, alle Pflanzen, die zwischen den Kulturpflanzen wachsen, weil sie ja immer irgendwie Nährstoffe oder Wasser oder so aufnehmen.
Genau, richtig. Wenn, sobald eine Konkurrenz da besteht, jetzt könnte man natürlich dann überlegen, ach, warte mal, es gibt doch bestimmt auch irgendwelche Beikräuter, die jetzt zum Beispiel durch die Insekten einen Mehrwert haben. Und wenn ich das dann umklassifiziere als eine Mischkultur, weil meine Pflanzen dadurch vielleicht besser wachsen, da merkt man schon, dieser Unkrautbegriff, ja, ist nicht so ganz in Stein gegossen. Und wir laden auch dazu ein, das Abstand davon zu nehmen. Und das Ganze, ja, gut, man merkt es schon, ne? Die ganzen Mehrwerte, die wir jetzt nennen, das klingt alles nicht wie etwas, was man gar nicht im Garten haben möchte. So, du hast jetzt gefragt, Klee ist es nicht. Ich habe eine andere schöne, tolle Pflanze mitgebracht. Und zwar ist es... bedeutet der Name dieser Pflanze der König der Wege.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, was das für eine Pflanze sein könnte? Der Wegkönig?
Der wahrscheinlich irgendwie ein Wegerich.
Ja, ganz genau.
Spitzwegerich.
Der Wegerich, genau. Ich habe mir den Spitzwegerich rausgesucht. Breitwegerich ist in vielen Belangen recht ähnlich. Und zwar Spitzwegerich, Breitwegerich kennt man vielleicht. Das sind ja so langfaserige Blätter. Man sieht, dass sie so kleine Linien haben, die bis zum Ende geht. Der Spitze ist, hat eben längliche Blätter, der Breite, Breitwegerich hat breitere Blätter. Und genau, wenn man sie einmal erkennt, dann sieht man sie quasi überall, auf allen möglichen Waldwegen. Deswegen heißt er auch zum Beispiel, deswegen heißt er Wegerich, weil er gerne an Wegesrändern wächst. Da kommt er wunderbar klar und deswegen, wir halten uns auch gerne an Wegesrändern auf oder an Orten, die ähnlich beschaffen sind wie Wege und deswegen sehen wir den auch häufig. Ist auch eine Heilpflanze, wird viel wieder an positiven Effekten nachgesagt, Schleimlösen, Entzündungshemd und dergleichen. Und, was ich auch noch ganz klasse finde, das kenne ich doch aus meiner Jugend, wenn wir irgendwelche Insektenstiche haben, dann sollten wir uns den Spitzwegerich suchen und diese Blätter darauf herumreiben, weil dieser Spitzwegerich Stoffe enthält, die den Juckreiz hemmen.
Und hat es funktioniert?
Ich habe mir eingebildet, dass es funktioniert hat, ja. Es ist zwar kein An- und Ausschalter, und naja, als Kind ist man dann schon sehr empfänglich für Juckreiz, deswegen...
Und auch für einen Placebo-Effekt vielleicht?
Vielleicht auch dafür, ja.
Aber hey, wer weiß.
Wer weiß. Jedenfalls habe ich mir diese Sachen damals draufgeschmiert und ich habe es überlebt. Sehr gut. Ist zumindest nicht schädlich. Selbst wenn es nur um den Placebo-Effekt geht, dann haben wir doch zumindest einen Effekt.
Aber hat es noch andere Vorteile für meinen Garten? Also Wegerich ist ja gerade, wächst ja gerade an Standorten, wo sonst eigentlich nichts wächst. Ne? Das ist ja eine sehr... bekannte Pionierpflanze, gerade der Breitwegerich, den findet man ja auch an total verhärteten Wegen. Du hast schon gesagt, ne, wo die extrem verdichtet sind. Kann ja auch in meinem Garten vorkommen, auf dem Weg oder so. Hat es dann auch noch einen anderen Vorteil für meinen Garten oder geht es da hauptsächlich um dieses, ich habe einen Juckreiz und sorge dafür, dass es aufhört?
Mit was für einer Enttäuschung du das gesagt hast? Mit dem, ja, oder geht es eigentlich nur um irgendwelche Juckreizsachen?
Nein, okay, nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen.
Ich verstehe schon, glaube ich, was du meinst. Ja, natürlich hat es ja noch andere Effekte. Du hast gerade gesagt, wenn sie auf verhärtetem Boden wächst, dann schafft es ja irgendwie da zu überleben und dann wieder dasselbe wie eben bei dem, was war das, Ackerschachtelhalm?
Mhm.
Genau, dass die Wurzeln eben den Boden helfen mit aufzulockern, dadurch, dass sie organisches Material mit einbringen. Auch unterstützt sie einige Insekten. Zum Beispiel auch gefährdete Insekten wie der Scheckenfalter Melitaea. Das ist so ein braun-orange gefleckter Schmetterling. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Wenn man ihn gesehen hat, ist man glücklich. Wie gesagt, der ist ja gefährdet. Und deswegen sollte man unter anderem den Wegerich dort lassen, wo er ist. Du merkst vielleicht, ich bin ein sehr kulinarisch interessierter Mensch, weil den Wegerich kann man natürlich auch essen.
Man merkt vielleicht, dass wir noch keine Mittagspause gemacht haben. Der Nils, als er sich vorbereitet hat, vielleicht mit ein bisschen Hunger im Magen an die Sache rangegangen ist. Das ist wie, wenn man einkaufen geht, wenn man hungrig ist. Man kauft immer viel zu viel und Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, einfach weil man Hunger hat.
Das ist immer die beste Zeit, um einkaufen zu gehen. Ja. Dann kauft man zumindest nicht zu wenig ein.
Ja, sehr interessant. Eigentlich wollte ich dir eine Vorlage liefern, weil gerade der Breitwegerich, gut, du hast ja Spitzwegerich gesagt, sorry, dann hat es vielleicht nicht so gepasst, ist ja auch super als Bodenbedecker. Ne? Also der sorgt dafür, dass Erosion verhindert wird oder verringert wird, auch weil er ein sehr engmaschiges Wurzelsystem hat, was die Erde am Platz hält, dafür sorgt, dass sie nicht ausgespült wird. Also auch da eine sehr spannende Pflanze, gerade für, wenn ich vielleicht gerade anfange, meinen Garten anzulegen und viele Stellen habe, die noch nicht so für meine Kulturpflanzen geeignet ist.
Richtig, guter Bodenbedecker, das stimmt auch. Und wie gesagt, auch ein schmackhafter. Man kann auch wieder viele Sachen davon essen. Zum Beispiel auch die Blüten und Knospen. Und die habe ich auch mal probiert. Hm. Beim Reisen habe ich das mal, da gab es ganz viel Wegerich in der Ecke, habe ich dann diese ganzen, einige von den Blüten abgemacht und mit in die Pfanne reingeschmissen. Und die haben wirklich so ein nussig-pilziges Aroma gehabt. Also es war sehr schmackhaft.
Genau, es gibt ja auch Wegerich-Arten, von denen man diese Samen, diese Flohsamenschalen sind, glaube ich, auch Wegerich-Schalen von Wegerich-Samen, aber nicht die hier wachsen. Also sehr, sehr interessant. Machen wir mal weiter mit meinem nächsten. Und der wird auch der Fußtritt des weißen Mannes genannt. Und kannst du dir denken, um welche Pflanze es sich hier handeln könnte? Eigentlich müsstest du ein bisschen Vorwissen haben.
Ja, Fußtritt.
Oder vielleicht kannst du ja überlegen, woher das kommt, ne? Der Fußtritt des weißen Mannes.
Könnte wahrscheinlich wieder damit zu tun haben, dass es etwas ist, was in der Nähe von Wegen oder da, wo man hintritt, wächst.
Mhm. Und wer könnte da hintreten?
Ein weißer Mann.
Ja, richtig, es geht um den Breitwegerich tatsächlich.
Ach nein!
Der Fußtritt des weißen Mannes. Und okay. Er wurde so genannt, weil den Breit- und Spitzwegerich gab es in Amerika nicht. Und als die europäischen Siedler dann dorthin kamen, wuchs dieser Wegerich. Die haben ja sehr, sehr kleine Samen. Die haben sich dann in den Schuhen verfangen, wurden dann mit rübergebracht und wuchs dann an den Wegen, die angelegt haben, hauptsächlich. Deshalb wird auch der Fußtritt des weißen Mannes genannt. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel über den Breitwegerich jetzt erzählen. Ich habe ihn hauptsächlich der Bodenbedeckung wegen mitgebracht. Und das haben wir eigentlich gerade schon besprochen. Deshalb würde ich mit meiner nächsten Pflanze weitermachen. Und ich habe ja gesagt, ich habe auch eine Pflanze mitgebracht, die hauptsächlich zum Futtern dabei ist oder die ein bisschen was auch zu meinem kulinarischen Treiben beitragen kann. Und die, bei der beginnt auch aktuell die Erntezeit. Also so April, Mai, Juni ist die Zeit, wo man sie erntet. Und es geht um das Schaumkraut, beziehungsweise genau um das behaarte Schaumkraut. Wird, glaube ich, auch Gartenschaumkraut genannt. Und das ist ein Kreuzblütler. Und ich weiß nicht, ich habe hier ein Bild, vielleicht hier kennt man es nicht ganz so gut, aber du hast es bestimmt schon mal gesehen, ist auch eine Pflanze, die man sehr häufig im Garten sieht, ist super unscheinbar, aber sehr gut zum Essen gedacht, weil sie zum einen auch auf sehr kargen Böden lebt, auskommt, da wird sie nicht so groß, also ist sie sehr flach und wenn ich sehr nährstoffreiche Böden habe, also in meinem Beet, da kann sie auch sehr groß werden. Also gerade so in der Zeit, wo ich vielleicht noch nicht so viel selber gepflanzt habe, weil ich sage, okay, meine Pflanzen kommen erst Mitte Mai raus, da kann es sein, dass die schon sehr, sehr gut wächst. Ist auch spannend für einige Insekten, ist ja gerade so, ne, so früh, gut jetzt Frühblüher, sind wir bald schon durch über die Zeit, aber gerade für Insekten ist es immer gut, wenn Pflanzen dabei sind, die sehr früh blühen, wenn sonst noch nicht so viel blüht. Und was eben das ist, weshalb ich sie mitgebracht habe, sie ist ein super Ersatz für Kresse. Also ich kann einfach diese ganze Pflanze nehmen, gut, Wurzel und Erde muss ich vielleicht ein bisschen abtrennen, aber kann sie sehr gut für Salate oder in meinen Quark oder so geben, eben wo ich auch Kresse einsetzen würde. Und wenn ich sie dann aus meinem Beet rausrupfe, weil ich sage, vielleicht ist sie doch nicht so gut, weil sie doch hier Nährstoff irgendwie wegnimmt, dann einfach mit zum Essen nehmen. Und was auch noch sehr spannend ist beim Schaumkraut hier, beim behaarten Schaumkraut, ist die Art, wie sie ihre Samen verbreitet, nämlich durch eine sogenannte Schotenexplosion. Das heißt, die Schoten explodieren in Anführungszeichen und schleudern dann die Samen ungefähr einen Meter weit weg und so verteilen die sich dann über meinem Beet immer weiter. Also wenn ihr nicht wollt, dass sie sich verbreitet, am besten vor dieser Schotenexplosion abernten und wegfuttern.
Ob die wohl getriggert werden müssen? Also muss ich da irgendwie eine Bewegung machen, dass das passiert oder macht das das einfach so, wenn es denn das richtige Stadium erreicht hat?
Wahrscheinlich beides, ne? Also irgendwann ist es auf Spannung und wenn dann zu viel mechanischer Einfluss draufkommt, dann wird es auch so ausgelöst. Ansonsten irgendwann ist dann auch die Zeit, ohne dass irgendwas gegenkommt.
Ja, spannend auf jeden Fall. Solche Pflanzen finde ich toll, die alternative Möglichkeiten haben, um ihr Saatgut zu verteilen.
Ja.
Auch wenn ich diese Pflanzen, die sich an Haaren oder sowas festkletten, die mag ich überhaupt nicht.
Nee.
Nee, also das bin ich einmal wandern gegangen mit kurzer Hose, war auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. und in Neuseeland gibt es ganz viele davon, von diesen Pflanzen. Und dann hängen die auch noch so fest an den Haaren, aber auch sehr fest an den Pflanzen, aber noch fester an den Haaren. Das heißt, die ziehen sehr deutlich, sehr doll, bleiben aber dann doch hängen. Und dann muss man sich die ganz schmerzhaft alle einzeln wieder abmachen. Aber es funktioniert anscheinend. Ne? Damit kommen sie zumindest sehr weit.
Bei den Kletten haben wir auch oft das Problem, dass sie sich irgendwie in der Haut verhaken und dir irgendwie die Haut von den Händen reißen können oder so. Also die sind ja, der Klettverschluss kommt ja auch daher, ne, dass du das auch mit dieser Mechanismus ist ja von den Kletten quasi geklaut. übernommen. Also hat schon einen Grund, dass das so gut funktioniert. Natur als Vorbild.
Ja, Biomimicry.
Nils, du müsstest noch eine Pflanze übrig haben.
Genau, ich habe noch eine Pflanze übrig und da habe ich ein bisschen gecheatet, weil es handelt sich eigentlich um gar keine Pflanze.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar handelt es sich um einen Pilz.
Ui, okay.
Ich kann dir mal ein Bild zeigen und dann kann ich dir eine Geschichte dazu erzählen.
Okay, also sie sehen so kleine braune Hütchen quasi. Sieht ein bisschen aus wie so, vielleicht wie so Moosklumpen, die irgendwo auf dem Boden liegen und der wächst zwischen Steinen.
Genau.
Pflasterstein.
Und zwar ist das wieder eine Geschichte, boah, schon wieder von meiner Oma. Ich erzähle viel von meiner Oma. Diese
Vielleicht
Folge
sollte ich deine Oma einsetzen.
Und zwar, aber nicht aus ihrer Jugend, sondern jetzt ist nicht ganz so viele Jahre her. War in meiner Jugend, ist das passiert.
Auch zwar, schon ein bisschen her.
Hey. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Mein Opa hatte neues Rindenmulch aufgebracht, unter der Hecke verteilt. Und hat dann über das Jahr immer mal wieder Rasen gemäht und irgendwann haben sich vom Rindenmulch zur Wiese hin diese Pilze gezeigt. Und er wusste nicht, was das ist, ne? Man denkt sich ja, irgendwelche Pilze sind in der Wiese, fahre ich einfach mit dem Rasenmäher weiter drüber. Und dann hat er sie irgendwann, waren da so viele, dass er doch mal einen mitgenommen hat und gesagt hat, hier, Oma von Nils, guck mal, da sind ganz viele von diesen Pilzen, weißt du, was das ist? Und sie sehen echt nicht schmackhaft aus, ne? Die sind so, die haben bestimmte Rippen, Löcher da drin, bräunlich, dunkel, zerknautscht irgendwie. Nichts, was ich sagen würde, auch irgendwie so ein bisschen vertrocknet, würde ich fast sagen.
Sehen schon traurig aus, ja.
Genau. Und dann hat meine Oma mal nachgeschaut. Sie ist halbwegs pilzbegabt und hat dann nochmal nachgeprüft, was das für Pilze wirklich sein können. Und dann kam raus, dass es sich um die Spitzmorchel handelt. Mhm. Und die Spitzmorchel, das ist der teuerste einheimische Wildpilz, den es hierzulande gibt.
Oha, was kannst du da zahlen? Was kostet so ein Spitzmorchel?
So, das Kilo kostet 250 bis 500 Euro. Und der ist da, die sind da einfach gewachsen. Und nachdem das natürlich feststand, dann hat sie ihm verboten, die mit dem Rasenmäher wegzuraspeln.
Da war Goldgräberstimmung dann.
Auf jeden Fall, genau. Da gab es auch überall Spitzmorchel mit rein. Muss man wohl aufpassen, man muss sie entweder trocknen sehr lange und sehr gut oder kochen auch eine gewisse Zeit. Ansonsten sind die giftig. Mm. Bei Pilzen muss man immer aufpassen. Generell auch mit dem Identifizieren soll man ein bisschen aufpassen. Aber das finde ich ein sehr schönes Zeichen, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man manchmal sehr tolle, sehr hochwertige Nahrungsmittel hat, die man dann einfach als, ach, das ist irgendein Unkraut, das ist irgendwas, was ich nicht da haben will, dass man dann einfach damit wegraspeln würde. Und gut, man muss jetzt nicht unbedingt eine Spitzmorchel im Garten haben. Es reicht doch, wenn man irgendwelche anderen Pilze hat. Auch wenn man sie nicht essen kann, haben sie natürlich trotzdem einen Mehrwert. Ich würde sie trotzdem nicht wegraspeln. Das heißt, im Zweifel eher stehen lassen und auch, bevor ich sie esse, wirklich genau nachprüfen, weil, wie gesagt, da gibt es einiges an Verwechslungsgefahr. Aber vielleicht hat man ja auch mal so ein kleines Goldnugget, wie jetzt zum Beispiel das hier mit dabei. Vielleicht findet man auch mal irgendwann irgendwo Trüffel. Das kann alles passieren.
Ja, das ist bei denen, die ich mitgebracht habe, war jetzt, glaube ich, keine bei, die super teuer ist. Wer weiß. Aber muss ja auch nicht, ne? Wenn sie ja auch dir zu essen gegeben wurden, ist ja eigentlich egal, was sie kosten, ne?
Ganz genau. Also im eigenen Garten schmeckt sowieso immer mal wieder besser.
Schmeckt alles am besten. Also sehr spannend. Mich würde jetzt besonders interessieren, ob ihr noch ein paar Favoriten habt. Also schreibt uns gerne, wenn ihr irgendein Unkraut, Beikraut kennt, wo ihr sagt, boah, das nutze ich in meinem Garten ständig für irgendwas. Und es wäre super, wenn wir da so ein paar zusammentragen können. Die stellen wir dann in einer der nächsten Folgen gerne vor. Also schreibt uns gerne entweder per eine Mail an podcast@keep-it-grün.de, bei Instagram einfach eine Direktnachricht oder aber bei Spotify in die Kommentarspalte. Ansonsten bin ich durch für heute. Fand ich sehr interessant, was du mitgebracht hast. Also wieder einiges gelernt. Und ich glaube, der Appell ist klar geworden. Lasst ein bisschen eure Pflanzen im Garten stehen. Die Beete kann man ja ruhig vielleicht ein bisschen mehr für Ordnung sorgen. Aber gerade so drumherum ist es doch immer schön, wenn man einfach mal die Sachen wachsen lässt. Und ihr seht ja, es hat alles seine Vorteile. Also, ich bin gespannt auf eure Nachrichten. Bewertet gerne den Podcast, damit helft ihr uns, Sichtbarkeit zu erlangen und das Thema Nützlinge naturnahes Gärtnern in die Welt zu tragen. Wir waren ja jetzt auch in den Top 50, wir sind leider wieder rausgeflogen. Vielleicht können wir gemeinsam es schaffen, wieder in die Top 50 in unserer Kategorie, was Podcast geht, zu kommen. Gut, dann verabschiede ich mich bei euch, wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß im Garten und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.